Wir beschäftigen uns ja an den Sonntagen mit der Predigerreihe über den Heiligen Geist und am Dienstag im Seminar und dann auch in der Kleingruppe. Und heute Morgen ist das Thema: Der Heilige Geist ist eine Person und ist unser Advokat. Manche Leute meinen, der Heilige Geist sei vor allem nur eine Art Kraft, etwas Undefinierbares. Viele haben oft eine ganz diffuse Vorstellung von ihm und meinen, er sei ein schwer undefinierbar göttliches Wesen. Paulus sagt aber im Segensgebet, Segenswunsch zu den Korinthern, im 2. Korintherbrief am Schluss: Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Also hier sehen wir, hier geht es um Gemeinschaft. Und Gemeinschaft kann man nur auf Augenhöhe pflegen, mit einem Vis-à-vis. Wenn wir kein Vis-à-vis haben und irgendwie ein verschwommenes Wesen da ist, dann ist eigentlich Gemeinschaft kaum möglich. Mit Nebel, wenn stockdicker Nebel da ist, er ist da, aber er ist nicht greifbar, ist auch ganz schwer, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Im Neuen Testament erkennen wir, wie die Christen eine ganz persönliche Beziehung und ein aktives Miteinander mit dem Heiligen Geist hatten. Und das will Gott auch heute noch. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, eigentlich ist es die Geschichte des Heiligen Geistes, dann ist es so schön zu sehen, wie sie das so unmittelbar mit ihm erlebt haben. Dass er eine Person ist, er ist vis-à-vis da. Er ist mitten unter uns. Die Zeugen Jehovas sind zum Beispiel überzeugt, dass der Heilige Geist nur eigentlich eine ungöttliche, definierbare Kraft ist. Sie lehnen auch die Dreieinigkeit ab. Und weil man so Wichtiges ausblendet, hat man dann eben auch keine Wiedergeburt oder letztlich eine Erlösung. Das Pendel schlägt dann wieder auf die andere Seite. Dann gibt es dann andere, die haben dann den Eindruck, der Heilige Geist sei etwas ganz Besonderes. Und wenn man ihn an erster Stelle stelle, dann erlebe man auch die Kraftwirkungen und die Ereignisse mit ihm. Und man muss ihn bevorzugen. Aber ich denke, wir haben eine Dreieinigkeit Gottes. Und da gibt es keine Liebesbeziehung zu dem einen oder zu dem anderen, sondern alle drei sind für mich wichtig. Der Vater, der Sohn und des Heiligen Geistes. Und weil ich weiß, dass es eine Person ist, darum begegnet er mir auch so entsprechend. Und ich kann ihm auch begegnen und eine Liebesbeziehung zu ihm pflegen. Ein gutes Verständnis über den Heiligen Geist ist letztlich sehr wichtig, auch für unser geistliches Leben. Denn ohne Heiliger Geist läuft nichts im geistlichen Leben. Wenn ich ihn nicht erfahre, wenn er nicht in meinem Leben präsent ist, wenn er nicht durch mich wirken kann, dann geht nicht, dann habe ich keine Frucht des Heiligen Geistes. Diese Frucht ist eben nicht von mir oder von irgendetwas, sondern es ist die Frucht des Heiligen Geistes. Und darum muss er in mir wohnen. Daher gehen wir ohne Angst an diese Thematik an. Und die Bibel gibt letztlich uns auch genaue und gute Aufzeichnungen, eine gute Bibellehre, was der Heilige Geist ist. Das Neue Testament zeichnet ein sehr schönes Bild von ihm und sagt vor allem, dass er unser Lehrmeister ist. dass er unser Lehrer ist, der uns in alle Wahrheit hineinführen wird. Klare biblische Lehre und ein ungetrübtes Verhältnis zu ihm, dann dürfen wir den Weg der Wahrheit gehen. Er will uns auf Augenhöhe begegnen. Und letzten Sonntag war ja Pfingsten eigentlich die Geburtsstunde der Gemeinde, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, sagt ja Jesus in Apostelgeschichte 1, Vers 9, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und das ist geschehen. Der Heilige Geist ist da und wenn man hier sieht, dann ist er eben nicht nur eine Kraft als Wesen, sondern er ist eine Person, die stark ist. Und der Heilige Geist ist dann auch da, wie der Scheinwerfer Gottes, wie die Lampen hier, die uns Christus anleuchten, die uns Christus groß machen. Wir kommen später noch darauf zurück. Wir sehen nun, dass der Heilige Geist eine Person ist. Im Alten Testament, das auf Hebräisch geschrieben wurde, wird er als Ruach genannt und steht an 377 Stellen. Also sehr häufig kommt er schon im Alten Testament vor, wird genannt als Wind, als Atem, als Lebensenergie, als Geist Gottes, als Geist Yahweh oder als Geist des Messias. Und Joel 3 sagt dann, dieser Geist wird ausgegossen über alles Fleisch, was dann Petrus bei Pfingsten aufnahm in seiner Predigt, auch diese Verheißung aus Joel 3, und sagt, das erleben wir jetzt ganz konkret. Und dann kommt durch Pfingsten kommt der Geist in unser Leben. Das heißt, wir werden neu geboren oder wir werden getauft im Heiligen Geist, hineingetauft in deinen Leib. Beides ist eine Bezeichnung, die den Anfang des neuen Lebens bezeichnet. Und wenn Jesus von diesem Parakletos spricht, dass das griechische Wort für Fürsprecher oder auch noch besser übersetzt mit Advokat, eigentlich der Advocatus lateinisch, ist der, der für mich da ist. Und er sagt in Johannes 14, der Parakletos aber, der Heilige Geist, welcher den Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch an alles lehren, und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wenn aber jener Geist gekommen ist, wird er alle Welt überführen, bezüglich der Sünde, bezüglich der Gerechtigkeit und bezüglich des Gerichts. Also hier sehen wir ganz konkret, der Heilige Geist wird nicht irgend als ein Neutrum benannt, sondern als ganz konkrete Figur, Person, der handelt, der wirkt. Es wird gesagt, er ist gegenwärtig unter uns als Person. Er lehrt uns, weil er der Lehrmeister, der Advokat ist. Er erinnert uns daran, was Jesus schon gesagt hat oder was auch sonst in der Bibel steht oder was sonst intuitiv uns mitgeteilt werden muss. Er öffnet die Augen, er leitet, er hört auf uns, er spricht und verkündigt uns. Das sind eigentlich alles Dinge, die Sie in den Kapiteln Johannes 14 und 16 lesen können. Dort beschreibt Jesus den Heiligen Geist, der dann durch Pfingstes in die Gemeinde hineingegeben wird. Dann sehen wir die Eigenschaften vom Heiligen Geist. Wir sehen, dass er einen Willen hat, dass er etwas will. Das ist ein ganz wichtiger Faktor eines Menschen. Ein willenloser Mensch ist etwas sehr Tragisches. Wir haben einen Willen und können damit ganz bewusst gewisse Ziele angehen. Er hat ein Denkvermögen, er hat ein Wissen, er hat die Sprache, er spricht, er ist Liebe, die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist, Römer 5,5, und er ist auch Güte. Dies können wir alles, wir haben jetzt nicht Zeit, mit Bibelzitate belegen. Und dann kommen noch die verschiedenen Namen, wie der Heilige Geist genannt wird. Er wird als Verstand, als Rat, als Erkenntnis, als ein Geist des Gebets, der Wahrheit, der Tröstung, des Lebens, Kindschaft, Glauben, Liebe, Weisheit, Offenbarung, Kraft, Ewigkeit, Gnade und Herrlichkeit. Das sind alles Namen von der Bibel über den Heiligen Geist. Er wird also ganz klar manifestiert und personifiziert als göttliche Einigkeit von dieser Trinität, die uns gegeben ist. Ja, man kann auch ihn von unserer Seite her entsprechend wie eine Person behandeln. Man kann ihn belügen, wie das bei Ananias und Sapphira in Apostelgeschichte 6 geschehen ist. Sie belogen den Heiligen Geist. Man kann ihn versuchen, man kann ihm widerstehen, man kann ihn sogar betrüben, schmähen oder letztendlich ganz grausam lästern. Das sind alles Empfindungen einer Person. Und da denke ich, ja, das ist interessant. Der Heilige Geist hat scheinbar auch Gefühle. Wenn es heißt, wir sollen ihn nicht betrüben, ich kann nur ein Gefühl betrüben. Und Paulus sagt in Epheser 4, betrübet nicht den Heiligen Geist. Durch seine Emotionen kommt er uns sehr nahe. Wenn ich ein Vis-à-vis habe, das einfach kühl und emotionslos einfach so ist und so und sonst gar nichts, dann geschieht kaum Konversation. Wenn ich aber merke, da ist wie bei einem Südländer noch ein bisschen mehr Energie da als bei einem Berner, der ganz ruhig, sachlich ist, dann merke ich, da ist etwas da, wo ich Gemeinschaft pflegen kann. Ein Vis-à-vis. Und mit dem wollen wir wirklich arbeiten. Zudem können wir auch sagen, dass der Heilige Geist, weil er eben heilig bezeichnet wird, göttlich ist. Er ist eine Person Gottes. Er wird zum Beispiel als heilig bezeichnet, als allwissend, als ewig und allmächtig. Alles Eigenschaften auch vom Vater. Darum ist er vom Wesen her genau gleich wie der Vater und der Sohn, nämlich Gott. Und daher sprechen wir von der Dreieinigkeit, diese Drei und Eins, wie wir es am Dienstag gesehen haben mit der Pyramide, mit dem Dreieck, ist das wichtige göttliche Geheimnis. Es ist ein Gott, aber drei Personen, drei Wesen, die dann repräsentieren. Und so kommen wir zum Parakletos, dem Advokat oder der Fürsprecher. Jesus sagt in Johannes 14, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Advokat geben, oder Parakletos. Auch Johannes braucht das an vielen anderen Stellen, es ist vor allem ein Begriff von ihm, als Tröster, als Beistand, als Fürsprecher. Er spricht für mich, wenn zum Beispiel vor Gericht stehe und angeklagt werde. Er weiß es besser noch und wird für mich sprechen. Er ist auch mein Willensvollstrecker. Wenn ich aus irgendwelchen Gründen zu schwach bin, etwas auszuführen, dann tut es in meiner Autorität, in meiner Aufgabe, vollstreckt es. Und er ist der Sachverwalter von Gott und von mir. Ja, das ist etwas ganz Schönes. Doch können wir wirklich schlussfolgend sagen, wenn wir den Heiligen Geist nicht in unserem Leben haben, dann geschieht geistlich nichts. Wenn wir ihn dämpfen, einschränken, betrüben, dann kommen wir im geistlichen Leben auch nicht weiter. Spurgeon hat einmal gesagt, es ist so, wenn wir auf den Heiligen Geist, der mit seiner feinen, guten Stimme uns etwas sagt, nicht eingehen, nicht darauf gehen, dann ist es wie bei einem Haus, man schließt wieder einen Fensterladen mehr. Beim nächsten Mal, wir geben das wieder zurück, nein, nicht jetzt, nicht das, nicht schon wieder das erinnern, wieder einen Fensterladen zu. Und es wird dunkler und dunkler im Leben. Und das möchten wir ja nicht. Und Jesus sagt ja, wer den Heiligen Geist lästert, das kommt nur in Bezug zu ihm vor, der begeht etwas ganz Schlimmes, der kann keine Vergebung mehr erlangen. Aber da sind manchmal auch zu viele Ängste. Da kommt jemand und sagt, oh, vielleicht habe ich den Heiligen Geist gelästert, es ist so still um mir. Dann frage ich ja, möchtest du dann wirklich mit ihm weiterleben? Natürlich, dann komme ich ja. Und dann sage ich, dann ist es gerade der Beweis, dass der Heilige Geist nicht gelästert wird. Denn jede Initiative, jedes Erwollen, alle Sündenerkenntnis, das ist Wirken des Heiligen Geistes. Ohne das, ohne sein Wirken, können wir das nicht mehr haben. Und wer den Heiligen Geist gelästert hat, der fragt keinen Deut mehr nach Gott. Dem ist es völlig egal und schnorz, was Gott meint, weil er eben gelästert wurde. Darum sind da unberechtigte Ängste vorhanden. Aber wenn ich merke, ich betrübe ihn, ich dämpfe ihn, dann muss ich ihm Freiraum geben, muss die Sünde ausräumen, muss mein Leben reinigen lassen, muss in meinem Leben auch Konsequenzen ziehen, auf die mich der Heilige Geist aufmerksam macht. Und vor allem, er ist der Scheinwerfer Gottes auf Christus Jesus hin. Er sagt das in Johannes 16, Vers 14, der Heilige Geist wird mich, sagt Jesus, verherrlichen oder verklären, denn von den Meinen wird es nehmen und euch verkündigen. Denn er wird mich nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Hier sagt uns Gott letztlich, er ist wie der Scheinwerfer, der das Kreuz, der Christus verherrlicht, ausleuchtet, ihn zeigt. Er wird nicht in seinem Namen kommen, interessanterweise. Das sind auch göttliche Geheimnisse und Realitäten, warum die Verhaltensweise zwischen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist unterschiedlich ist. Wir haben ja gesehen, man kann sagen, Gott, Vater ist Gott über mir. Er steht als allmächtiger Gott über mir. Gott, Sohn, ist Gott für mich. Er ging für mich ans Kreuz, was wir dann im Abendmahl feiern. Und Gott, Heiliger Geist, ist Gott in mir. Er lebt in mir. Und hier wirkt er vor allem stellvertretend als Steinwerfer Gottes für ihn da und verherrlicht mich dazu. Er wirkt in dem Sinn sehr diskret im Hintergrund. Jemand sagte mit Recht, der Heilige Geist ist eigentlich ein Gentleman, ein sehr höflicher Mensch, der diskret anklopft. Und wenn ich nicht öffne oder wenn ich ihn nicht reinlasse, zwängt er nicht, zieht sich diskret wieder zurück. Der Teufel wird als Raubtier, als einer, der etwas erzwingen will, dargestellt. Das ist der Gegensatz vom Heiligen Geist, wieder ganz anders. Und so sehen wir, dass der Heilige Geist da ist, um uns zu helfen. Und gerade im Wichtigsten im Gebet. Wir sollen im Geist beten. Im Geist. Das ist die schöne Stelle in Römer 8, 26. Ebenso aber nimmt sich der Geist unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen und sich gebührt, aber der Geist selber verwendet sich für uns mit unaussprechlichem Seufzer. Man könnte es auch umformulieren und sagen, der Heilige Geist ist unser Dolmetscher. Ich muss sagen, meine Sprache, meine Formulierungen sind so unwürdig vor Gott. Da sagt Paulus, keine Bedenken, ich habe einen Dolmetscher, der vor dem Thron Gottes mein inneres Seufzen und Stöhnen und Jammern ausbreitet, so wie es genau für Gott richtig ist. Das ist etwas Wunderbares. Und darum ist er eben Advokat, Parakletos, Fürsprecher, Dolmetscher. Er wirkt für uns. Und das noch ganz aus Gnaden. Ich muss ihn nicht bezahlen und anstellen. Er ist da, stellt sich mir zur Verfügung und ich darf erleben, er ist mein bester Dolmetscher. Er gibt mir Freimut im Gebet. Paulus sagt bei der Waffenrüstung in Epheser 6, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist. Und wachet dazu. Ist das etwas Schönes? Der Heilige Geist inspiriert mich, er befähigt mich im Gebet. Er bietet stellvertretend für uns, er stellt die Verbindung her und gibt mir Kraft zum Beten. Ohne Heiligen Geist geht eben nichts. Und darum sollen wir im Heiligen Geist beten. Das wird mehrmals so formuliert im Neuen Testament. Im Heiligen Geist beten. Und wenn wir sehen, was er ist, eben der Dolmetscher, der Helfer, der Vermittler, der Überbringer meiner Anliegen. Darum wird er nirgends als Adressat beschrieben. Als den, den ich anrufen soll, zu dem ich beten soll, sondern es wird nur immer gesagt, wir sollen in ihm, durch ihn beten. Es ist daher wahrscheinlich auch so, dass wir interessanterweise nirgends in der Bibel ein Gebet formuliert haben zum Heiligen Geist. Wir haben viele Gebete zu Gott, dem Vater. Wie wir dann auch beten, dass unser Vater, dass uns Jesus gelehrt hat. Wir haben auch Gebete zu Jesus Christus. Auch dort werden wir ganz konkret angeleitet. Aber zum Thema Heiliger Geist, zu diesem Adressat, haben wir kein Vorbild. Es ist in dem Sinn ein Argument des Schweigens und auch der Logik, weil er ja der Mittler ist. Wenn ich ein Telefon habe, in dem ich mittels die Verbindung aufnehme, dann brauche ich als Mittel dazu und nicht als Adressat. Ich habe das Telefon und stelle die Nummer Psalm 50 PS, Psalm 50, 15 ein und dann kommt der Adressat, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Gott, der Vater und Jesus Christus. Und darum beten wir zum Vater im Himmel und zu Jesus Christus. Ja, wie soll ich denn, bei welcher Anliegen soll ich den Vater anrufen, bei welchen den Herrn Jesus? Da müssen wir uns keine Gedanken machen. Da müssen wir uns eben leiten lassen im Geist. Freimütig das Gott hinlegen. Und ja, nicht kompliziert sein. und wissen, ich habe nun diesen Dolmetscher, der vor Gott das formuliert, dass es in Gottes Ohren wunderschön tönt. Wir denken ja oft so demütig, wie schön kann ich beten. Da sagt einmal eine Frau zu jemandem, ach, hast du heute im Gottesdienst schön gebetet. Ja, das ist noch nichts. Ich kann noch viel schöner. Sehr demütig. Wenn wir aber uns schwach fühlen, elend fühlen, dann haben wir Römer 8, 26. Er bringt das mit unaussprechlichem Seufzer, aber unaussprechlich, so wie es Gott formuliert. Da habe ich der Heilige Geist, der Dolmetscher in mir, der mit mir mittels darf ich ihm wirklich dienen. Ja, nehmen wir das mit, wenn der Heilige Geist unser Mittler, unser Helfer ist und nicht der Adressat, dann wollen wir ihn auch mit einbeziehen. Und ich schließe auch mit dem Abschluss von Römer 5, 10, Vers 13. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr völlige Hoffnung habt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Durch die Kraft des Heiligen Geistes kommt Freude, völlige Hoffnung. Das möchte er uns zeigen. Diese Person ist in mir. Und Paulus sagt es auch ein paar Verse vor diesem Römer 8,26. Im Vers 15 sagt, dieser Geist hilft mir und dolmetscht das eigentlich das kürzeste Gebet, was ich in der Bibel habe, nämlich Abba. Abba, das aramäische Wort für Herz, lieber Vater, für Papi, mein liebstes Vaterherz Gottes. Das heißt, der Heilige Geist lehrt uns so zu beten. Abba, kommen wir zum Vater. Und darum haben wir das sehr schöne Gebet von unser Vater, das uns Jesus gelehrt hat. Und wenn wir solche Gebete als Muster, als Vorbild wählen, dann machen wir es gut. Und lassen wir uns durch den Heiligen Geist leiten. Paulus sagt und wünscht sich bei den Philippern, als er im Gefängnis war, als er viel Not durchmachte, ich weiß, dass mir dies alles zum Heil oder zur Errettung beitragen wird, durch euer Gebet und durch den Beistand des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist möge auch uns beistehen. Jetzt, nächste Woche in unseren Herausforderungen, und dann können wir wie Paulus sagen, ich weiß, es wird mir zum Besten dienen. Ich bete noch. Ja, ich danke dir, Vater im Himmel, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast. Danke dir, dass du uns wirklich führst und dass wir durch diesen Geist geleitet, getröstet, ermutigt, erfreut werden. Und dass wir immer wieder neu die Hilfe in Anspruch nehmen dürfen als Mittler, als so guter Advokat, der um alles genau weiß, was um mich bestellt ist und wie es bei dir aussieht und das bestens bei dir vorträgt, der unser Fürsprecher ist, der unser Dolmetscher ist. Wir sind so schwach, oft so kläglich mit unserem Beten, aber er formuliert so, wie es in unserem Herzen aussieht. Herr, ich danke dir, dass du uns weiter segnest und schenkst, dass wir wirklich dir erleben dürfen. Amen.